Und wir schreiten in bedeutenden Schritten zur Frau Präsidentin. Und ich glaube, die brauche ich ja wirklich nicht hier vorzustellen. Sie teilt sich gemeinsam mit Anita Rieder, die ich genauso wenig vorzustellen brauche, in diesem Kreis, hier das nächste Thema, das Vermächtnis jüdischer Ärztinnen in der Wiener Medizin. Also wir kommen endlich zu dem Bereich, der ja bis jetzt noch wie der Pol sozusagen war, weiß und unbesucht, die Frauen in der Medizin. Bitte.
Danke vielmals für die freundlichen Worte. Bei der Vorbereitung dieses Programms ist uns dann irgendwann einmal aufgefallen, dass den Frauen bisher eigentlich keine Aufmerksamkeit oder keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet wurde in dieser Zeit. Und wir haben uns dann gefragt, wo waren sie eigentlich in dieser doch sehr männlich geprägten und männlich dominierten Ärztegesellschaft und auch an der medizinischen Fakultät. Und da möchte ich dann darauf eingehen, dass gegen für uns heute eigentlich unglaubliche Widerstände sowohl gesellschaftlicher, Stichwort Antifeminismus, und bürokratischer Natur haben sich diese ersten Ärztinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts mühsam den Weg in die Wiener Medizin erkämpft. Sie leisteten in den ersten zwei Jahrzehnten einen immensen Anteil und Beitrag am Aufbau des sozialen Wiener Gesundheitswesens. Anita Rieder wird dann darauf eingehen. Genau genommen wäre es ohne sie gar nicht möglich gewesen. Eine zweite Gruppe von Frauen, dieser Gruppe sind außergewöhnliche Leistungen in der Forschung und in der medizinischen Forschung und in der Lehre gelungen. Leider ist vieles davon heute vergessen und darauf möchten wir nun eingehen. Der Weg der Frauen zu höherer Bildung und damit zum akademischen Studium war ein weiter. In Europa war es schon früher möglich, Medizin zu studieren. In Österreich hat es, wie gesagt, durch die antifeministische Haltung der Gesellschaft, die vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum sehr ausgeprägt war, länger gedauert. Und das hat den tschechischen Abgeordneten zum Reichsrat in einer Sitzung im Juli 1895 zu dem Ausspruch provoziert: Von allen Staaten der Erde stehen heute nur noch Österreich und Deutschland auf dem Standpunkt, dass sie der weiblichen Jugend das Universitätsstudium verwehren wollen. Und sozusagen, um es noch mehr zu betonen, dort, wo es sich um einen humanitären und wissenschaftlichen Fortschritt handelt, kommen wir immer zuletzt. Schließlich 1897 haben sich dann die Pforten der philosophischen und 1900 die der medizinischen Fakultät endlich für die Frauen geöffnet. Die Diskussion um das Frauenstudium pro und contra war besonders hitzig an der medizinischen Fakultät. Unter den Befürwortern, einer der Hauptbefürworter war Emil Zuckerkandl, der Anatom, der eben dem heute schon bereits mehrfach zitierten Eduard Albert entgegengehalten hat: Ich kann mich durchaus nicht zu seiner Ansicht bekennen, ja geradezu das Gegenteil behaupten, man darf der Frau das Studium nicht unmöglich machen. Schon vor dem Anatom Zuckerkandl haben zum Beispiel Karl Brühl, ein Anatom und Zoologe, also eigentlich primär Zoologe oder vergleichender Anatom, könnte man heute sagen, bereits energisch entgegengehalten den verschiedenen Thesen, auch des Anatomen Bischof, der ja versucht hat, aufgrund des Gehirngewichtes die mangelnde Qualifikation der Frau für das Studium zu beweisen. Eduard Albert hat, wie gesagt, eine sogenannte Besprechung veröffentlicht, die Frauen und das Studium der Medizin, und hat also gefunden in dieser Besprechung unter anderem, die Frau das Medizinstudium passe einfach nicht für die Frauen, der würde sie sogar warnen davor, dieses Studium zu ergreifen. Eine wichtige Rolle zum Erreichen des Ziels spielten die privaten Frauenvereine, deren es zahlreiche gab. Einer davon war der Verein für erweiterte Frauenbildung in Wien. Er wurde 1888 gegründet und hat 1889, also bereits ein Jahr später, Dr. Rosa Kerschbaumer eingeladen, einen Vortrag über die ärztliche Berufsbildung und Praxis der Frauen zu halten. Es gab kaum eine Berufenere als Rosa Kirschbaumer. Sie hat als gebürtige Russin bereits in den 70er Jahren in der Schweiz studiert, auch dort promoviert, kam dann zu Ferdinand von Arl zur Ausbildung in Ophthalmologie. Da man sie aber unter den Kollegen in Wien nicht als Kollegin akzeptieren wollte, ist sie dann mit ihrem Mann Dr. Kirschbaumer nach Salzburg gegangen und hat die erste private Augenklinik in Salzburg eröffnet. Und sie hat dann mit besonderer Erlaubnis des Kaisers hat sie auch das Jus Practicandi bekommen, damit sie auch allein die Klinik weiterführen konnte. Sie war somit die erste Frau mit einem Jus Practicandi in Österreich. Letztendlich dauerte es aber dann, also der Vortrag war 1889, noch einmal 7 Jahre, bis es eine Verordnung des Ministeriums für Kultus und Unterricht gab, mit der Erlaubnis, dass Frauen ihr im Ausland erworbenes Doktorat nostrifizieren konnten. Die Frauen mussten allerdings alle Rigorosen noch einmal ablegen und den Nachweis eines moralisch einwandfreien Vorlebens erbringen. Interessant in dem Zusammenhang, der Dekan der medizinischen Fakultät, der diese Verordnung umsetzen musste, war Julius Wagner-Jaurig. Schließlich im Reichsgesetzblatt vom 3. September 1900, also noch einmal 6 Jahre später, wurden dann die Frauen endlich zum Medizin- und Pharmaziestudium zugelassen. Und das hat dann zu einem raschen Anstieg nicht nur der jüdischen Studenten an der medizinischen Fakultät geführt in Wien, sondern auch der Anteil der jüdischen Frauen unter den Medizinstudentinnen der ersten Generation war ein sehr hoher, etwa die Hälfte bis 2/3 sogar waren mosaischen Glaubensbekenntnisses. Aber ich möchte noch einmal einen kurzen Schritt zurück machen. Die erste promovierte Ärztin in Wien war Gabriele Possaner von Ehrenthal und sie ist eigentlich ein gutes Beispiel für diesen tatsächlich sehr mühsamen Weg. Sie konnte eben noch nicht an der Universität Wien studieren und hat zunächst eine erste Matura an der Lehrerbildungsanstalt am sogenannten Wiener Lehrerpädagogikum abgelegt in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Damit konnte sie nur Volksschullehrerin werden. Sie hat dann eine Externistenmatura am Akademischen Gymnasium abgelegt, also ihre zweite Matura. Ein Maturazeugnis allerdings ohne der Befähigung zum Studium an einer Universität. Und daher ist sie dann in die Schweiz ausgewichen, nach Zürich. Die Schweizer haben beide Maturazeugnisse nicht akzeptiert. Sie hat also dann noch einmal eine dritte Matura gemacht. Dann hat sie in kürzester Zeit studiert und konnte dann 1884 in Zürich promovieren. Sie ist nach Österreich zurückgekehrt, obwohl sie in der Schweiz praktizieren hätte können. Sie hat einen Antrag auf Nostrifikation gestellt, dem wurde nicht stattgegeben und sie hat auch dann ein Gnadengesuch an Kaiser Franz Josef geschrieben, das noch unterstützt wurde vom Verein für erweiterte Frauenbildung, die gleichzeitig um eine Stelle für sie als Schulärztin an ihrem von ihnen gegründeten Mädchengymnasium ersucht haben. Also es war dann endlich 1896 soweit, die Nostrifikation wurde genehmigt. Dann hat diese Frau in nur neun Monaten 21 Prüfungen abgelegt. Das muss ja mal jemand nachmachen. Und sie konnte dann endlich am 2. April 1897 als erste Frau an der Universität Wien promovieren. Und sie wurde sowohl vom Rektor als auch vom damaligen Promoter Sigmund Exner als mutige, siegreiche Vorkämpferin um die Erweiterung der Frauenrechte geehrt. Und sie wurde dann umgehend eben als erste Schulärztin, Privatschulärztin 1897 am Mädchengymnasium des Vereins für erweiterte Frauenbildung angestellt. Ihr sind dann einige Ärztinnen gleich gefolgt als Schulärztinnen. Die meisten, die hier aufgezählt sind, gehörten auch zu den ersten Mitgliedern der Gesellschaft der Ärzte in Wien und waren an unterschiedlichen Schulen als Schulärztinnen neben vielen ihrer anderen Tätigkeiten, das muss man auch noch erwähnen, angestellt. Hier sind die ersten 8 Mitglieder, die also noch in der Monarchie zu Mitgliedern gewählt wurden. Dorothee Helecki, Bianca Bienenfeld, Gertrude Biern, Gisela Skrei-Popper, Ada Hirsch, Gisa Kaminer, Hilde Lustig und Helene Anderle. Helene Anderle ist die einzige, die nicht jüdischer Herkunft ist unter diesen Ärztinnen. Dora Teleki oder Brücke Teleki, wie sie nach ihrer Verheiratung geheißen hat, ist wahrscheinlich allen Universitätsangehörigen, vor allen Dingen der medizinischen Universität, jetzt bestens bekannt, nachdem ja wir gemeinsam mit der Universität Wien einen Preis seit einigen Jahren ausloben für junge Forscherinnen und junge Forscher. Sie ist insofern bemerkenswert, sie musste auch nostrifizieren, hat aber dann 1904 in Wien promoviert. Sie hat eine Ausbildung gemacht für Gynäkologie und für Urologie. Die urologische Ausbildung beim Bruder von Emil Zuckerkandl im Rothschild-Spital. Und sie wurde 1911 zum ersten weiblichen Mitglied der Gesellschaft der Ärzte gewählt. Sie hat eine Praxis dann eröffnet und sie hat also eine Reihe von sozialmedizinischen Tätigkeiten wie Leiterin der Schwangerenfürsorge Stelle inne gehabt. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, für auch die Frauen haben ihre Netzwerke gebildet. Sie hat 1919 die Organisation der Ärztinnen in Wien gegründet und zeitgleich wurde in New York die Medical Women's International Association gegründet. Und das ist deswegen wichtig, weil diese Organisation ihren sechsten internationalen Ärztinnenkongress dann letztlich in Wien abgehalten hat. Und die damalige, die Vorsitzende des Kongresskomitees war Dr. Marianne Bauer-Jockel. Neben eben Dora Teleki und Marianne Bauer-Jockel ist insofern auch bemerkenswert, als sie ein doppeltes Doktorat hatte in Romanistik. Sie war aber auch Medizinerin, sie war Dermatologin, die mit Erich Urbach eine Arbeit verfasst hat über Physiologie und Pathologie der Haut. Und sie war verheiratet mit Julius Bauer, einem führenden Endokrinologen und Forscher auf dem Gebiet der Konstitutionslehre von Krankheiten. Beide mussten dann emigrieren und sind erst nach dem Krieg, als er wurde Ehrenmitglied der Gesellschaft und sie korrespondierendes Mitglied. Bemerkenswert, und das erlaube ich mir jetzt vorzulesen, ist dann das Dankeschreiben der Ärztinnen Wiens an das Präsidium der Gesellschaft der Ärzte, denn dieser sechste internationale Ärztinnenkongress wurde hier im Billroth-Haus abgehalten. Die Organisation der Ärztinnen Wiens erlaubt sich nochmals ihren besten Dank für die gütige Überlassung des Billroth-Hauses zur Abhaltung des sechsten internationalen Ärztinnenkongresses auszusprechen. Der erfolgreiche Verlauf dieser internationalen Veranstaltung ist nicht zum geringsten Teil dem würdigen Rahmen, den dieses einzigartige Ärztehaus bietet, zu verdanken. Ganz besonders danken wir auch Herrn Hofrat Professor Wagner Jaurek für seine uns und alle Kolleginnen ehrende Ansprache, die von dieser Persönlichkeit gehalten auf alle Ausländerinnen den größten Eindruck gemacht hat. Unterzeichnet Marianne Bauer-Jockel und Dora Brücke-Teleki. Die Gesellschaft der Ärzte, konkret hier dieser Raum, war aber auch schon vorher ein Podium gewesen für Veranstaltungen des soeben besprochenen Josef Karl Friedjung. Er hat hier im Mai 1924 eine Tagung der Vereinigung Sozialdemokratischer Ärzte organisiert zum Thema Schwangerschaftsunterbrechung und Bevölkerungspolitik. Der genaue Bericht war dann in der Wiener Medizinischen Wochenschrift abgedruckt und ein paar Monate davor auch eine Veranstaltung hier, die dann kommentiert wurde in der Zeitschrift Die Frau. Und da ist eine weitere Frau, ein weiteres Mitglied der Gesellschaft der Ärzte, ein wichtiges Mitglied, erwähnt, beziehungsweise ihre Diskussionsbemerkungen, und zwar Dr. Margarete Hilferding. Ein anderer Frauentypus war wiederum oder repräsentiert Gisela oder Gisa Kamina, die von Beginn ihrer Tätigkeit an in der damaligen Krankenanstalt Rudolf Stiftung gleich klinische Forschung betrieben hat und den Typus einer klinisch tätigen Medizinerin, aber auch einer klinischen Forscherin verkörpert. Sie hat dort ihren Mentor Ernst Freund kennengelernt und mit ihm gemeinsam eigentlich bis über die Emigration hinaus gemeinsam gearbeitet und publiziert. Die erste Arbeit in der Wiener Klinischen Wochenschrift war eine so grundlegende Arbeit, dass wir jetzt festgestellt haben, dass diese Ausgabe der Wiener Klinischen Wochenschrift und diese Publikation bereits sehr gelitten hat, weil sie offenbar sehr oft gelesen wurde über die Beziehungen zwischen Tumorzellen und Blutserum. Nach einem Vortrag gemeinsam mit Freund über die chemischen Wirkungen der Röntgen- und Radiumbestrahlung in Bezug auf das Karzinom wurde sie Mitglied der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Sie hat offenbar keine weiteren akademischen Ehren angestrebt, aber Ernst Freund war es sehr wichtig, sie doch für ihre Bemühungen in irgendeiner Weise ehren zu können oder zu lassen. Und er hat darum ersucht, ihr den Titel eines Primarius zu verleihen. Der wurde dann damals auch der Titel eben Primarius noch und nicht Primaria vom Unterrichtsministerium wurde ihr der verliehen. Sie musste dann 1938 mit Ernst Freund emigrieren und sie haben dann weiter ihre Forschungsarbeit noch bis zu ihrem Tod 1941 fortgeführt. Und ein weiteres Beispiel schon für eine zweite Generation wahrscheinlich schon sehr selbstbewusster akademischer Ärztinnen und Forscherinnen waren dann die Mitarbeiterinnen von Wagner-Jaurek, die hier auf diesem Bild abgebildet sind, das 1927 anlässlich des Nobelpreises aufgenommen wurde. Es sind 7 Frauen auf diesem Bild. Ich glaube, man kann sie ganz gut sehen. Eine davon, Klara Straski, war keine Ärztin, sie war aber die Chef-MTA offenbar und sie ist übrigens die einzige Frau, die in den Memoiren von Wagner-Jaurek auch erwähnt wird. Von den 6 Ärztinnen sind 2 schon in den frühen 30er Jahren haben sie Österreich verlassen. Fanny Halpern hat eine Abteilung für Neurologie und Psychiatrie an der Universität von Shanghai aufgebaut und ist dann später nicht nach Österreich, sondern nach Kanada ausgewandert. Alexandra Adler, die Tochter von Alfred Adler, ist 1935 auf Anraten ihres Vaters und auch auf Vermittlung ihres Vaters an die Harvard-Universität berufen worden und sie wird heute als eine der ersten Women Neurologists of Harvard University dort geehrt. Sie hat dann gemeinsam mit Paul Schilder, der hier vor ihr sitzt auf dem Bild, die Individualpsychologie ihres Vaters weiterentwickelt. Die anderen 4 Ärztinnen mussten 1938 emigrieren und als Beispiel, und zwar für mich hat diese Frau und das Schicksal dieser Frau eine unglaubliche Symbolkraft in verschiedener Richtung und das ist Edith Klemperer. Edith Klemperer hat 1923 promoviert und ist nach ihrer Promotion zur Ausbildung auch an die Klinik von Wagner-Jaurek gekommen. Sie hat sich dort, so wie Wagner-Jaurek, eben mit den organischen Ursachen von psychischen Erkrankungen beschäftigt und auch mit der Durchführung von Schocktherapien, in dem Fall die Insulinbehandlung des Delirium Tremens. Sie wurde 1928 zum Mitglied der Gesellschaft der Ärzte gewählt. Eine unglaubliche Pioniertat, die man vielleicht heute gar nicht mehr so in ihrem ganzen Umfang erfassen kann, ist die Entwicklung eines beleuchtbaren Gehirnmodells gemeinsam mit ihrem Kollegen Robert Exner. Sie haben auf diese Art und Weise mit diesem beleuchtbaren Gehirnmodell eigentlich das erste Modell geschaffen, mit dem man Funktionen korrelieren konnte vom peripheren mit dem zentralen Nervensystem. Und interessanterweise durfte sie dieses Modell dann in die USA mitnehmen bei ihrer Emigration. Und in den USA hat sie sich dann später auf Hypnose spezialisiert und ihre weitere Karriere und auch ihre Publikationen auf dem Gebiet der Hypnoanalyse und Hypotherapie gebracht. Aber sie ist für mich wirklich das Beispiel für eine unglaublich offensichtlich innovative, ehrgeizige, kreative Ärztin gewesen und diese Entwicklung dieses Gehirnmodells, an dem übrigens auch Ingenieure vom Technischen Museum beteiligt waren, hat dann auch dazu geführt, dass sie ein US-amerikanisches Patent für das sogenannte Luminous Brain Model 1934 gewährt wurde. Und für mich ist das irgendwo das Symbol, das Brain Model, das Symbol auch leider gleichzeitig für den weiblichen Brain Drain, der hier 1938 passiert ist. Ja, zusammenfassend kann man sagen, glaube ich, die ersten Ärztinnen des frühen 20. Jahrhunderts waren überwiegend jüdischer Herkunft und haben sich trotz der antifeministischen und antisemitischen Haltung der männlich dominierten Gesellschaft im akademischen Umfeld durchgesetzt. Sie wirken heute noch als Vorbilder für akademische Spitzenleistungen, für Volksbildung und Frauenbildung, politisches, soziales Engagement und für das soziale Gesundheitswesen, für das ich dann Anita Rieder zunächst einmal gleich auch für die Zusammenarbeit danken möchte, aber auch Christiane Drummel, Herwig Tschech, Josef Lade, Florian Wolf, der bei uns auch arbeitet, und Karl Milford. Karl Milford war so freundlich, ist ein Ökonom, aber Karl Milford war so freundlich und hat uns das Buch über seine Großmutter zur Verfügung gestellt, das heute vergriffen ist. Und zwar ist es die Lebensgeschichte von Margarete Hönigsberg-Hilferding, aus der ich viele interessante und wichtige Informationen entnehmen konnte. Vielen Dank.
Vielen Dank für diesen hochinteressanten Vortrag. Wenn es euch beiden recht ist, machen wir die Diskussion nachher. Bitte. Ich möchte nur anmerken, die Rache folgt manchmal sehr spät. Wir haben im Museum in Josefinum das Buch oder das Werk, Machwerk Alberts über das Frauenstudium oder seine Ablehnung über das Frauenstudium gemeinsam mit einem Bild von Gabriele Posanna in eine abgeschlossene Vitrine gegeben. Ich hoffe, die spürt er irgendwie.